Wie schön, was für eine Freude, dass wir das Privileg haben, heute auch von der Werder Jugend hier den Gottesdienst zu gestalten. Ich bin David Neiden und ich leite diese Jugendstunde und ich darf uns heute die Predigt halten. Und es wird heute, geht es um so ein paar Charaktereigenschaften, über die ich mit uns sprechen möchte, die das Leben eines Christen ausmachen sollten. Und der Bibeltext, auf den ich mich heute beschränke, ist der Text aus Römer 12, die Verse 9 bis 16. Ja, genau. Und ich lese es einmal vor. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Wow, was für ein Bibeltext. Da steckt so viel drin. Und als ich mir den Text, ja, mich damit befasst habe, dachte ich mir, man könnte über jeden einzelnen Vers eine Predigt halten. Und weil da so viel drin steckt, werde ich mich heute aus Zeitgründen auf nur ein paar Aspekte beschränken. Lasst uns mal darauf schauen, wie Kapitel 12 beginnt, damit wir wissen, worum es hier eigentlich geht. In Römer 12, 1, da schreibt Paulus an die Gemeinden in Rom Folgendes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was bedeutet das? Gott hat uns Menschen seine Liebe bewiesen, indem er als Jesus auf diese Erde kam und sich geopfert hat. Dadurch haben alle Menschen die Möglichkeit der Rettung, wenn wir daran glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Das ist ein großer Akt der Barmherzigkeit Gottes, wofür wir nichts tun können, um uns diese Barmherzigkeit zu verdienen. Wir sind hilflos und dem Tod ausgeliefert. Aber Gott kommt uns einen riesigen Schritt entgegen und erbarmt sich über uns. Und damit bietet er allen Menschen ewiges Leben an, was wir eigentlich gar nicht verdient hätten. Den Römern, den Heiden und uns allen. Auf dieser Grundlage der Barmherzigkeit ermahnt uns nun Paulus in 12,1, dass auch wir unser Leben komplett für Gott geben sollen. Sollten wir diesem Gott nicht gerne unser Leben widmen, der so barmherzig mit uns ist? Paulus schreibt, wenn wir Gott unser Leben opfern, dann ist das Gottesdienst. Dann dienen wir damit Gott. Und wie dieses aufopfernde Leben, dieser Gottesdienst aussieht, beschreibt Paulus dann in den folgenden Versen mit verschiedenen Charakterzügen. Und in unserem Bibeltext erwähnt Paulus als erstes die Liebe. Und das ist der erste Aspekt, auf den ich heute genauer eingehen möchte. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Warum wird wohl als erstes hier die Liebe genannt in dieser Aufzählung? Die Liebe hat im Neuen Testament eine sehr wichtige und entscheidende Bedeutung. Ich führe uns mal durch ein paar Bibelstellen durch. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, aufgrund Gottes bedingungsloser Liebe gibt er allen Menschen das Angebot der Rettung. Ohne die Liebe Gottes gäbe es also keine Rettung für uns Menschen vor dem Tod und der Verdammnis. Jesus spricht im Neuen Testament darüber, was das höchste und oberste Gebot ist, also was sein Wille für uns Menschen ist. Nämlich, dass wir Gott lieben sollen mit unserer ganzen Seele, unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Denken. Also mit allem, was wir sind und mit allem, was uns ausmacht. Und Jesus sagt dann weiter, dass das zweite Gebot vergleichbar ist mit dem ersten. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also bei 1 und 2 geht es immer um die Liebe. Johannes, ein Jünger von Jesus, schreibt in seinem Brief Folgendes: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Also wenn wir uns manchmal fragen, was macht Gott aus? Oder wie ist wohl dieser Gott? Gott ist Liebe. Gott kann gar nicht anders sein, als zu lieben, weil er die Liebe ist. Und seine Liebe hat er darin erwiesen, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, als wir noch Sklaven der Sünde waren. Darin hat er seine Liebe zu uns bewiesen. Die Liebe hat also nicht nur eine besondere Rolle, sondern sie hat die wichtigste Rolle. Und Paulus nennt in Römer 12, 9 drei Eigenschaften, was diese Liebe beinhaltet, was sie ausmacht. Sie ist ungeheuchelt, hasst das Böse und haltet fest am Guten. Ich gehe mal kurz genauer darauf ein, was das bedeutet. Ungeheuchelt. Bestimmt haben wir alle schon mal das Wort Heuchler gehört. Ich finde es total spannend, als ich mich damit mehr beschäftigt habe, weil das Wort Heuchler hat seinen Ursprung aus dem altgriechischen Wort Hypokrites. Und im antiken Griechenland bezeichnete dieses Wort einen Schauspieler oder jemanden, der eine Rolle spielt. Im übertragenen Sinne entwickelte sich diese Bedeutung hin zu jemandem, der vorgibt, etwas zu sein, was er eigentlich gar nicht wirklich ist. Jemand, der seine wahren Absichten oder Gefühle hinter einer Fassade verbirgt. Jemand, der etwas vortäuscht, was er nicht wirklich ist oder was er auch nicht wirklich lebt. Liebe, die ungeheuchelt ist, ist also eine Liebe, die ehrlich ist und nicht nur zum Schein gezeigt wird und nur irgendwas vortäuscht. Und wie kann man diese geheuchelte Liebe entlarven? Prüft die Motivation unserer Handlungen. Prüft die Motivation deiner Handlungen. Haben Sie sich schon mal gefragt, was die Motivation hinter euren Taten sind? Oder ich frage mich das auch bei mir richtig oft, warum mache ich das jetzt? Warum tue ich jetzt was Gutes den Menschen? Tue ich den Menschen was Gutes nur, um dafür selber auch was Gutes zu empfangen? Um Anerkennung zu bekommen oder um eine kleine Belohnung zu erhalten oder vielleicht auch für Geld? Tut man Menschen nur was Gutes aus eigennützigen Gründen? Oder weil wir die Not und das Bedürfnis, die Bedürfnisse der Menschen sehen? Weil wir ein aufrichtiges Interesse an den Menschen haben? Jesus hätte sich damals am Kreuz nicht opfern müssen. Für ihn hat das an sich keinen Nutzen. Er hat es getan, weil er uns liebt, weil wir ihm wichtig sind. Bist du bereit, sind Sie bereit, auch ein Opfer für unsere Mitmenschen, für deine Mitmenschen zu bringen? Auch wenn das bedeutet, dass es einen Nachteil für einen selbst darstellt. Es geht doch gar nicht um uns. Es geht um Jesus. Es geht darum, dass durch unsere Taten seine Liebe wiedergespiegelt wird. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Eine Liebe, die nicht das eigene sucht, die nicht egoistisch ist, sondern die aufopfernde Liebe Christi repräsentiert, die bereit ist, sein eigenes Leben und seine Bedürfnisse zu verleugnen und hinten anzustellen. Hasst das Böse, haltet fest am Guten, heißt es im zweiten Teil von Römer 12, 9. Ein Mensch, der aus Gottes Liebe lebt, der verabscheut die Dinge, die gegen Gott sprechen. Er strebt danach, den Willen Gottes zu tun. Das Gute und nicht den Willen des Feindes oder was Gottes Willen widerspricht. Die Liebe lässt auch nicht zu, dass unsere Geschwister im Glauben etwas tun, was Gottes Willen widerspricht. Unsere Aufgabe ist es, und dabei betone ich die Worte liebevoll, empathisch und herzlich, unsere Geschwister, weil Paulus auch schreibt, dass wir herzlich in der Bruderliebe untereinander sein sollen, unsere Geschwister darauf hinzuweisen oder auch zu ermahnen, wenn sie etwas tun, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Wie können wir aber unterscheiden, was gut und was böse ist? Wir haben die Bibel als Grundlage, als Basis, wo alles drinsteht, was Gottes gutem Willen entspricht. Das Einzige, was wir dafür machen müssen, ist, sie aufzuschlagen und darin zu lesen und zu forschen. Auch wenn es vielleicht nur ein Vers am Tag ist oder ein Kapitel pro Woche. Aber wir können, und im Zusammenhang damit, sollten wir auch Gott im Gebet darum bitten, was sein guter Wille für uns ist, dass er uns das offenbart und was der persönliche Wille Gottes für unser persönliches jeweiliges Leben ist. Und er wird uns das mit Hilfe seines Geistes offenbaren. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zum zweiten Aspekt, auf den ich eingehen will. Segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, heißt es in Vers 14. Jesus warnt uns davor, dass am Ende der Zeit die Menschen, die sich zu Jesus bekennen, verfolgt werden. Und wir leben schon heute in dieser Zeit, es ist offensichtlich. Es wird sich über den Glauben öffentlich lustig gemacht, an vielen Stellen, in Filmen, in der Musik und in vielen Medien. Ich habe neulich ein Video gesehen, wie sich eine Moderatorin in Hollywood im Fernsehen über Gott lustig gemacht hat und das ganze Publikum dabei gelacht hat. Es gibt sogar Politiker, die den Glauben an Jesus lächerlich reden. Aber das sind noch harmlose Dinge. In anderen Ländern auf dieser Welt haben Christen teilweise ganz andere Rechte als der Rest der Gesellschaft, einfach nur, weil sie an Jesus glauben. In Indien und Afghanistan werden Kirchen niedergerissen und Menschen, die an Jesus glauben, werden umgebracht. Wenn du an manchen Orten in Saudi-Arabien nur mit einer Kreuzkette rumläufst, wirst du von der Islampolizei gekidnappt und bis zum Tode gefoltert. Wenn du im Iran deinen christlichen Glauben öffentlich lebst, musst du damit rechnen, dass dein Leben ständig in Gefahr ist. All das hat sich in den letzten Jahren sehr stark vermehrt. Und die Bibel sagt uns, dass es noch schlimmer werden wird. Aber Herr, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Warum sollen wir denn die Menschen segnen, die sich über Jesus lustig machen oder die Christen umbringen? Und das denken sich viele Menschen und ich denke mir das häufig auch selbst. Das ist doch unmöglich. Man müsste diese Menschen doch bestrafen oder verfluchen. Ja, in menschlichen oder weltlichen Augen klingt das völlig absurd. Aber hierbei handelt es sich um ein göttliches Prinzip. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen zu richten. Das wird Gott tun. Er ist der, der die Gerechtigkeit herstellt, nicht wir. Und das finde ich sehr entlastend. Das können wir ein paar Verse später in Vers 19 auch nachlesen. Da heißt es, rächt euch nicht, denn es heißt, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich weiß, es ist so schwer, aber anstatt diesen Menschen mit Rache und Flüchen zu begegnen, ist es unsere Aufgabe als Christen, ihnen das Beste zu wünschen und für sie zu beten. Dabei sollten wir viel mehr dafür beten, dass sie Jesus erkennen und von seiner Liebe ergriffen werden und umkehren von den Wegen, auf denen sie gehen. Denn wenn wir Liebe und Gnade gegenüber unseren Feinden zeigen, dann ist das ein Ausdruck der Nachfolge Jesu, der am Kreuz für seine Feinde betete. In Lukas 23, 34 betet Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, als Jesus dort gekreuzigt und gepeinigt wurde. Segnet und flucht nicht. Wer von euch, hat schon mal jemandem etwas Schlechtes gewünscht? Wo war vielleicht der Chef oder der Kollege auf der Arbeit mal richtig mies zu einem? Und dann hast du dich gefragt, ach, hoffentlich passiert ihm das und das. Oder wo waren die Klassenkameraden in der Schule mal richtig fies zu dir? Und dann hast du dich vielleicht gefragt oder dir gewünscht, dass sie sich irgendwie verletzen. Oder wo gab es mal Streit mit dem Partner und dann hat man sich gewünscht, dass der Partner sonst wohin gehen soll oder ähnliches. Das ist nicht göttlich. Wir haben eben über die Liebe gesprochen. Die Liebe hasst das Böse. Das bedeutet, sie wünscht den Menschen nichts Schlechtes. Gott hasst die Sünde, ja, aber nicht den Menschen, der die Sünde tut. Also sollten wir es auch hassen, andere Menschen etwas Böses zu wünschen. Wir haben eben gehört, dass Gott die Menschen bedingungslos liebt. Das heißt, er liebt dich, er liebt sie, er liebt mich. Er liebt aber auch den Mörder, der im Gefängnis sitzt. Wir sind alles seine Geschöpfe und sein Wunsch für uns Menschen ist nur Gutes. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus geschickt, damit wir gerettet werden. Und ja, Gott ist traurig und zornig darüber, wenn wir Mist machen. Das ändert aber nichts an seiner Liebe zu uns. Das ist so ähnlich wie wenn wir Kinder haben. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich glaube, dass es so ist. Wenn du ein Kind hast und das geht dir richtig auf die Nerven und es macht nur Quatsch, ändert es nichts an der Tatsache, dass du immer noch der Vater oder die Mutter des Kindes bist. Das Kind bleibt dein Kind. Und du wirst dein Kind wahrscheinlich auch immer noch lieben, wenn es Dinge tut, die du als Vater oder Mutter eigentlich verboten hast. Hoffe ich zumindest. Vielleicht bist du traurig und enttäuscht. Aber trotzdem wünschst du deinem Kind immer noch das Beste. Wie viel mehr wünscht sich Gott für uns das Beste? Selbst wenn wir als Kinder vor Gott wegrennen und gegen ihn rebellieren oder mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Da rennt Gott uns immer wieder nach und macht auf sich aufmerksam und sagt, komm nach Hause zu mir, mein Kind. Denn er ist der gute Hirte, der seine Schafe nicht zurücklässt. Das sagt Jesus selbst über sich. Und da wir als Menschen alle den gleichen Vater im Himmel haben und dadurch wie so eine große Familie sind, sollten wir keinem etwas Schlechtes wünschen, sondern dafür beten, dass unsere Mitmenschen sich zu Jesus bekennen und dadurch gerettet werden und von Gottes Liebe überwältigt werden, so wie wir das selber auch erfahren haben. Also wenn wir das nächste Mal vielleicht im Straßenverkehr mal wieder von den Fahrern total genervt sind, lasst uns da Ruhe bewahren und Geduld und sie segnen, anstatt sie zu beschimpfen oder ihnen Böses zu wünschen. Und damit komme ich zu dem nächsten Aspekt, auf den ich heute tiefer eingehen möchte. Das ist Vers 16. Dort heißt es, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Hoppla. Bei diesem Vers handelt es sich um einen Aufruf zu Einheit, Bescheidenheit und Demut. Als Gemeinde, als Geschwister im Glauben, lässt es sich nicht vermeiden, dass wir in unserem Denken, dass wir in unserem Denken empfinden oder in unserem Tun Unterschiede beseitigen können. Wenn wir das versuchen würden, würden wir der Gemeinschaft nur den Reichtum nehmen, der in ihr steckt. Vielleicht bringt Person A Gedanken oder Perspektiven in die Gemeinschaft ein, die Person B gar nicht einbringen kann, weil sie ganz andere Erfahrungen im Leben gemacht hat. Und andersrum ist es genauso. Diese Unterschiede werden aber nur zu einer Stärke, wenn wir gleichgesinnt sind gegeneinander. Andere Bibelübersetzungen schreiben an der Stelle zum Beispiel, seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Also habt alle dasselbe Ziel vor Augen. In einer anderen Übersetzung heißt es, lebt in Eintracht miteinander. Ich weiß nicht, wer von euch gern Fußball schaut, aber ich denke bei dem Wort Eintracht immer an Eintracht Frankfurt. Und beim Fußball ist es so, dass alle, die in einer Mannschaft zusammenspielen, immer das gleiche Ziel haben. Sie wollen Tore schießen und gewinnen. Dann ist es so, dass jeder Spieler auf dem Spielfeld seine eigene Aufgabe hat, um dieses Ziel zu erreichen. Der Torwart hat zum Beispiel die Aufgabe, dass er die Bälle hält, wenn der Gegner aufs Tor schießt. Die Verteidiger sorgen dafür, dass das erst gar nicht passiert, dass der Schuss gar nicht auf das Tor kommt. Die Mittelfeldspieler sind wie eine Brücke von der Verteidigung zu den Stürmern und bringen Vorlagen und Pässe, sodass die Stürmer Tore schießen können. Und die Stürmer schießen im Idealfall die Tore. Und der Trainer gibt die Perspektive von außen, koordiniert die Spielzüge, die die Spieler machen sollen. Und alle hören darauf, was der Trainer sagt. Das ist der Idealfall im Fußball. Und dabei haben sie alle das gleiche Ziel: Tore schießen und gewinnen. Es würde aber nicht funktionieren, wenn jeder für sich nur egoistisch spielen würde und sein eigenes Ding macht, weil man ein Team ist, in dem jeder seine Aufgabe, seine Gedanken, seine Ideen einbringt, um den Sieg zu erlangen. Genauso sollte es auch in einer Gemeinschaft unter Christen sein. Unser Ziel ist es, dass Jesus Christus und seine Liebe verherrlicht wird und neue Menschen für Christus dazugewonnen werden. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen und darauf hören, was Trainer Jesus sagt und die Bibel sagt und uns daran halten, dann fallen wir als Gemeinschaft nicht auseinander und sind stark. Und bedrohlich für diese Gemeinschaft ist eine sehr weltliche Sache, nämlich nach den hohen Dingen zu trachten. Die Gesellschaft treibt uns dahin, nach immer auffallenden Leistungen zu streben, das Beste zu sein, der Beste zu sein, was Besonderes zu erreichen, sich hervorzuheben, sich einen Namen zu machen und mit seiner Performance zu glänzen. Das ganze Kapitel 12 steht aber über dem Vers: Passt euch nicht der Welt an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Für diese Welt ist es normal, nach krassen oder coolen Leistungen, Performances, Anerkennung und Macht zu streben oder sich über andere zu erheben. Doch als Gläubige sind wir zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir jetzt schon Bürger des Himmels. Und dort gelten ganz andere Maßstäbe. Haltet euch zu den Niedrigen. Der reißende Strom muss genau in die umgekehrte Richtung fließen, wie in der Welt. Nicht nach oben, sondern nach unten. Es ist komplett umgekehrt. Nicht hin zu Macht, Größe und Ehre, sondern hin zu Demut, Mitgefühl und Bescheidenheit. Unsere Aufgabe ist es, sich mit den Menschen zu verbinden, die gesellschaftlich oder materiell niedriger gestellt sind, und sie nicht auszugrenzen oder platt zu trampeln und damit das Beste für Jesus zu geben. Ich will uns ermutigen, lasst uns die Menschen in Not in den Blick nehmen, denn wie viel mehr ist Jesus zu uns gekommen, weil wir in Not waren, weil wir Gott nicht kannten und er deswegen zu uns gekommen ist. Das ist unser Vorbild. Haltet euch nicht selbst für klug, sagt Paulus. Wer von Ihnen kennt den Spruch, Hochmut kommt vor dem Fall? Wussten Sie oder wusstet ihr, dass dieser Spruch aus der Bibel stammt? Nämlich aus Sprüche 16, 18. Dort heißt es: Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Paulus warnt uns, demütig zu bleiben und uns selbst nicht für klug zu halten. Er warnt dabei vor Selbstüberschätzung. Wir sind alles Menschen und unser Wissen bleibt begrenzt, egal wie gut man in der Schule war. Aber Überheblichkeit und Arroganz schaden unseren Beziehungen. Wer denkt, er wäre klug, wird mit allen Fragen selbst fertig und braucht den Rat eines Bruders oder der Schwester nicht. Dadurch isoliert man sich nur von der Einheit, von dem Team. Und man wird stolz und hält sich selbst für was Besseres. Wer meint, alle Fragen selbst beantworten zu können, der verleugnet Gott. Und das ist sehr gefährlich. Und darum warnt Paulus, und wir sollten offen sein für den Rat unserer Geschwister, aber vor allem für die Weisheit und das Wort Gottes. Also um das nochmal kurz alles kompakt zusammenzufassen. Falls Sie jetzt nicht zugehört haben, dann hören Sie jetzt zu. Wir sind auf drei Charakterpunkte eines Christen eingegangen, die das Leben zu einem Gottesdienst machen. Das ist einmal eine aufrichtige und echte Liebe, die sich in deinen Taten, in den Taten äußert und nicht heuchlerisch ist. Die können wir entlarven, indem wir die Motivation hinter unseren Taten prüfen. Sind es Taten oder Haltungen eigennütziger Natur oder sind sie voller Aufopferung gegenüber unseren Mitmenschen? Dann, Gott ist es, der unsere Feinde richten wird, nicht wir. Unsere Aufgabe ist es, allen Menschen nur das Beste zu wünschen und dafür zu beten, dass sie Jesus erkennen. Egal wie hasserfüllt sie sind. Jesus haben wir da als Beispiel, der auch für seine Feinde gebetet hat. Und dann als drittes ein Aufruf zur Einheit, Bescheidenheit und Demut. Die Ermutigung, sich auf das gleiche Ziel zu fokussieren, nämlich dass Jesus in der Welt verherrlicht wird und uns zu den Menschen in Not hinzuwenden und für sie da zu sein und nicht nach Macht, Ehre und Leistung zu streben. Denn dies sind Ziele, die die Welt hat, aber nicht wir als Christen. Unser Ziel ist es, den Namen Jesu in aller Welt zu verkünden und als seine Nachfolger ein Leben zu führen, das Gott dient und seine Liebe verherrlicht und widerspiegelt. Und deswegen möchte ich uns und Sie mit der Frage entlassen, ist dein Leben, ist Ihr Leben ein Gottesdienst? Ich werde noch beten und dann werden wir